Ich bin einer, der in der Schule nie etwas gefragt hat, weil ich immer den Eindruck hatte, alle anderen wissen es sowieso, nur ich nicht. Und darum habe ich auch nie gefragt, warum wird Weihnachten eigentlich an zwei Tagen gefeiert? Warum ist eigentlich am 24. und am 25. Weihnachten? Wieso kann man sich nicht auf einen Tag einigen? Ich habe diese Woche so richtige Erkenntnis gehabt, warum das da ist. Und dann habe ich gedacht, vielleicht geht es dir ja gleich. Vielleicht weißt du eigentlich auch nicht so genau, warum dass man so ein bisschen wie ein Vorvier macht am 24. und am 25. ist nochmal Weihnachten. Ich sage es euch, weil es traut sich ja eh niemand zu fragen. Nein, es ist eigentlich ganz einfach, weil bei den Juden hat der Tag am Abend angefangen. Und so ist das eigentlich bei den Juden am gleichen Tag wie Weihnachten. Es hat einfach einen Tag gegeben, wo Jesus geboren ist natürlich. Das ist jetzt weder der 24. noch der 25. Dezember. Aber weil wir bei uns am Mitternacht-Tag von einem Tag in den anderen wechseln, haben wir halt zwei gebraucht für das. Ist eigentlich auch nicht schlecht, wenn man zwei Tage feiert. Der weihnachtliche Treffpunkt war die Krippe. Gott ist in der Person von Jesus Christus auf die Erde gekommen, um uns Menschen in den Himmel aufzuholen. Ich möchte heute zeigen, wie spannend das da ist, so der Weg von den Hirten zur Krippe auf der einen Seite und der von den Weisen, der sogenannten Magier, zu der Krippe auf der anderen Seite. Und am Schluss werden wir sehen, beide sind zur Krippe gekommen, haben dort eine Begegnung gehabt mit dem Kind in der Krippe und haben Gott angebetet. Das ist so der gemeinsame Nenner. Ich lese zuerst den Abschnitt vor aus Lukas 2, Vers 8 bis 16 und da geht es um Hirten. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Felde lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe. Und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Es war kalte Nacht. Der Himmel war klar, Sternen übersät. Auf einem Feld bei Bethlehem sind die Hirten mit ihren Schäfen und Geissen haben sie ihr Lager aufgeschlagen. Ein Feuer hat brennt. Die Männer haben sich daran gewärmt und erzählt, was sie an dem Tag erlebt haben. Wie sie als nicht sesshafte von den Dorfbewohnern behandelt worden sind. Von denen, die selber einmal ein Nomadenleben geführt haben, bevor sie Häuser gebaut, Landwirtschaft betrieben und manchmal sogar zu Macht und Reichtum gekommen sind. Nomaden und Sesshafte, das sind Konkurrenten gewesen. Vielleicht ganz, ganz schwach vergleichbar mit Zigeuner in der heutigen Zeit. Die Hirten sind so etwas wie Zigeuner gewesen. Der Beruf vom Hirten zählt zu den ältesten Berufen der Menschheit. Aber nicht nur in der damaligen Zeit, oder auch in der damaligen Zeit, sind diese Menschen am Rand der Gesellschaft gewesen. Ihren Ruf war miserabel gewesen. Sie haben schlecht geschmeckt. Sie sind als Züge nicht zugelassen, weil sie als unglaubwürdig gehalten haben. Sie sind alles andere als der ideale Schwiegersohn gewesen. Sie haben als gesellschaftliche Nobodies, als niemand gehalten. Die Männer sind in dieser Nacht erschöpft gewesen vom langen Umziehen auf der Suche nach Futter und Wasser für ihre Tiere. In dieser Gegend hat es eben nicht viel Wasser gegeben. Plötzlich durchzuckt ein grelles Licht die Nacht und reißt die Hirten aus ihren Gesprächen. Und ein fremdes Wesen, es soll ein Engel gewesen sein, steht vor ihnen. Die Hirten kauern ängstlich zusammen. Als Aussenseiter von der Gesellschaft haben sie nicht gern, wenn sie so im Rampenlicht stehen. Sie hassen das Licht wie Kellerrasseln. Die dunkle Nacht hat ihnen Schutz geboten. Eigentlich hätten sie ja nicht so schnell etwas erschüttern können. Sie sind sich an manches Naturereignis gewöhnt gewesen. Doch an Gäste haben sie sich nicht gewöhnt. Kaum jemand verirrt sich zu ihnen. Der Engel hat die Ängste von den Hirten erkannt und hat gesagt, fürchtet euch nicht. Und er hat eine Botschaft, speziell für die Männer. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Die große Freude, das heisst auf Latinisch Magnum Gaudum. Magnum, das kennen wir vom Glasse. Also das Gaudi, wo man hat, wenn man so eine feines Glasse isst, das ist so ein bisschen da, wo sie dort auf der Wiese aussen erlebt haben. Der Magnum Gaudum. Oder auf Griechisch heisst Mega. Mega ist das Wort Mega drin. Mega Freudenskamp. Die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids? Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windel gewickelt und in einer Krippe liegen. Die Hirten sind nicht irgendeinem Sternbild gefolgt, auch nicht am Bethlehem-Stern, den haben die nicht gesehen, sondern sie haben eine klare Zielvorgabe gehabt, die Stadt Davids. Ihnen ist sofort klar gewesen, was das Stadt Davids ist. Das war Bethlehem. Da haben sie aus dem Micha 5, Vers 1 gekannt. Sie haben die Schrift erkannt. Ich finde es hochinteressant, wie der Engel zu den Hirten auf eine Art und Weise geredet hat, die sie sehr gut verstanden haben. Und zudem hat er ihnen ein Zeichen gegeben. Ein Kind in Windeln in einer Futterkrippe liegend. Sollte das ungewöhnliche Zeichen wirklich zutreffen, dann wird es auch für die Hirten klar sein, dass der Engel die Wahrheit gesagt hat. Es kommt ja nicht so oft vor, dass frisch geborene Kinder in einer Futterkrippe liegen. Vergleichsweise vom letzten Sonntag. Mögen Sie sich erinnern, wie ein Kind, das auf der Pomfrit liegt. Aus der Sicht vom Esel. Die Hirten haben ein Zeichen gebraucht, um den Messias zu erkennen. Und Gott hat ihnen ein Zeichen gegeben. Auch heute noch gibt Gott manchmal Zeichen und Wunder, um Menschen in eine Beziehung einzuladen. Nicht der Gelehrte, nicht der Reiche, nicht der Mächtige, nicht der Würdenträger oder Generäle oder Diplomaten wird die Nachricht als erstes verkündet, sondern den Hirten, denen am Rand der Gesellschaft. Den einfachen Menschen. Dann sind weitere Engel dazugekommen und dann heisst, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. So plötzlich, wie sie gekommen sind, die Engel, so schnell sind sie auch wieder verschwunden. Und die Hirten, vielleicht noch ein bisschen unter Schock stehend, wollen dieser Sache auf den Grund gehen. Also machen sie sich auf und gehen nach Bethlehem. Dort ankommen, halten sie Ausschau nach dem seltsamen Zeichen. Es ist für uns ja nicht mehr seltsam, wir haben uns so daran gewöhnt. Aber man muss sich mal vorstellen, ein Engel, die Hirten, denen wird ein Zeichen gegeben, ein Kind in einer Futterkrippe liegend. Sehr speziell. Und tatsächlich, nach kurzem Suchen, haben sie die Krippe mit dem Kind gefunden. Und da stehen sie jetzt mit ihren leeren, schwilligen Händen. Geschenke haben sie kein mitgebracht. Sie haben nichts mehr können schnell einkaufen, weil die Ladenschliessungsgesetze sind damals viel strenger gewesen. Und sowieso, sie haben ja gar kein Geld gehabt. Sie sind arme Leute, sie haben nichts gehabt. Hirten sind damals schon schlecht bezahlt und es hat auch keine Gewerkschaften gegeben ihnen. Und dann heisst es, und die Hirten kehrten wieder um. Die Reihenfolge ist wichtig. Die sind wieder umgekehrt, haben gesehen, was sie in Welle gesehen haben, Zeichen, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Die hat dann ein bisschen Zeit gebraucht, um alles zu verarbeiten. die haben nicht gerade eine Krippe, grosse Anbetungslob, Gottesdienst gemacht. Auf dem Heimweg haben sich das Erlebte nochmal durch den Kopf gehen lassen und haben realisiert, dass das außergewöhnliche Zeichen, das Kind in der Krippe, tatsächlich sichtbar war. Da haben sie Magnum Gaudium und haben Gott angebetet. Das sind die Hirten. Jetzt kommen wir zu einer anderen Menschengruppe. Sie sind aus einem ganz anderen Milieu. Die Magier, die Sterndeuter. Es gibt so Milieustudien. Sinus, es gibt so eine Organisation, Sinus-Organisation, die macht so Milieustudien und da gibt es so 10 Milieus. Unsere Gesellschaft wird so in 10 Milieus eingeteilt und man sagt, dass eine Gemeinde so ein Milieu erreicht und dann so ein bisschen Nachbarmilieus, vielleicht so 3-4 Milieus. In einer Gemeinde gibt es Leute aus 3-4 Milieus, höchstens. Und ich finde es spannend, dass da an der Krippe Milieus von der ganzen Bandbreite Platz gefunden haben. Also bei Jesus haben viel mehr Leute Platz an der Krippe als in einer Gemeinde. Finde ich einen spannenden Gedanken. Und fordert uns vielleicht noch ein bisschen raus, uns auch noch ein bisschen stretchen, dass vielleicht auch noch andere Milieus bei uns noch ein bisschen Platz finden. Ganz andere Male sind die drei Könige aus dem Morgenland gewesen. Erwähnt werden sie nur im Matthäus-Evangelium. Ich lese den Text auch noch kurz vor. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Die haben den Grund zum Verschrecken, ich komme nachher noch darauf zurück. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Von drei Königen ist hier nichts zu lesen. Als Magier aus dem Osten bezeichnet sie den Matthäus. Magier nennt man die persischen oder babylonischen Priester, die in die Sternkunst eingeweiht worden sind und in die uralten babylonischen astrologischen Überlieferungen fortgesetzt haben. Das waren Wissenschaftler. Weise Männer. Wegen Magnum Gaudium habe ich gedacht, ich könnte vielleicht noch einen Cartoon mitbringen. Kannst du dir einmal zeigen? Das ist aus dem Bayerischen. Da tun wir das, glaube ich, ein bisschen anders ausdrucken. Und ich denkt, man kann vielleicht auch mal ein kleines Witzchen machen über die Weihnachtsgeschichte. Wegen Magnum Gaudium vor allem. Hier sind die drei Weizen aus dem Morgenland, sagt der Kellner. Um die drei Weizen geht es jetzt. Wobei steht auch niemand, dass drei gewesen sind. Man schließt aufgrund von den drei Geschenken, dass es könnten allenfalls drei gewesen sein. Vielleicht sind es auch viel mehr gewesen. Also, das sind weise Männer, sind es gewesen, Sterndeuter und Philosophen. Erst im 3. Jahrhundert ist die Bezeichnung König aufgekommen. Und sie hat sich bis heute gehalten. Darum feiern wir ja den 3-Königstag. Wie auch immer, auf jeden Fall gehören sie zur Elite in Sachen Naturwissenschaft. Das, was heute Absolventen von einer Elite-Universität wie beispielsweise Harvard oder Cambridge vielleicht sind. Im Jahr 7 vor 0 ist der Jupiter und der Saturn in eine sogenannte Konjunktion, in eine Verbindung getreten. Der Jupiter ist der Stern vom Weltenherrscher und der Saturn ist der Stern von der Juden gewesen. Also Weltenherrscher und Juden. Das ist symbolisch, haben die da verstanden? Jetzt ist der Weltenherrscher unter den Juden ist der Weltenherrscher geboren. Allein die Beobachtung hat ihnen die volle Gewissheit gegeben, dass ein König geboren worden ist. Muss ich das einmal vorstellen? Allein aufgrund von dem Sternbild haben die gewusst, jetzt ist der König von den Juden geboren. Weil, wo sie zum Herodes gekommen sind, haben sie gesagt, wo ist der neugeborene König der Juden? Da ist überhaupt nichts Fragen, sie nichts Zweifels dabei. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Die haben genau gewusst, was sie suchen. Aber der Herodes, der ist zu Tode erschrocken. Weil er hat gewusst, es wird irgendein, hat er auch gewusst, es wird irgendein König geboren werden. Und hat im gleichen Jahr, im Jahr 7 vor 0, hat er seine zwei Söhne, den Alexander und den Aristobul, tötet. Weil er Angst gehabt, dass die Umsturzpläne haben. Darum ist er so verschrocken. Es sind also Naturwissenschaftler gewesen, die keine intellektuellen Zweifel hatten. Stellt euch mal das vor. Naturwissenschaftler ohne intellektuelle Zweifel. Da gibt es. Im Gegenteil, durch ihre Forschungsarbeit haben sie Jesus gefunden. Ich finde das der Hammer. Ganz anders als bei den Hirten, oder? Die haben ein Zeichen gebraucht und so weiter, eine Offenbarung. Und die haben allein aufgrund von Wissenschaft haben die gemerkt, Jesus, das ist Jesus, der Messias ist auf die Welt gekommen. Da kommt mir immer wieder ein Zitat von Werner Heisenberg in den Sinn, das ist Nobelpreisträger von der Physik, der gesagt hat, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Die sind auf den Grund vom Becher gegangen, die Magier aus dem Irak. Und haben Gott entdeckt. In der Natur. Fasziniert mich total. Wenn es stimmt, dass Gott die Welt geschaffen hat, ist es nicht mehr als logisch, dass seine Unterschrift in jedem Geschöpf, auch im Sternenhimmel, zu finden ist. Und darum heisst es ja im Jesaja 55 so ganz objektiv, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Das muss der Mensch anerkennen. Und oft ist der Stolz vom Mensch, der das eben nicht zulässt. Das zu erkennen. Und gerade von der gebildeten Schicht ist oft der Stolz. Man muss intellektuelle Zweifel haben, sonst ist man nicht in. Der Mensch muss erkennen, dass Gott grösser ist als sein eigenen Intellekt. Und dazu braucht es ein bisschen Zeit und einen guten Schuss Demut. Aber es braucht Zeit. Man muss zu dieser Erkenntnis finden. Ich vergleiche es immer. Ich habe da Leute dabei, wo ich das auch schon das Bild braucht. Also ich finde, das Leben mit Jesus ist so wie eine mathematische Gleichung, wenn man daran angeht. Da kommt man so eine Aufgabe über so eine mathematische Aufgabe, die sieht relativ einfach aus. Und aufgrund von dieser Aufgabe könnte man vielleicht schon sagen, ja, ich glaube x gleich 2. Das wird er glauben, oder? Und dann, wenn du anfängst, die Formel auseinandernehmen, die anfängst zu lösen, dann geht es seitenweise, auch 4-seitenweise, oder? Es wird immer komplizierter. Und am Schluss, ganz am Schluss, gibt es ganz eine einfache Lösung. X gleich 2. Und wenn es so einfach ist, dann weißt du, höchstwahrscheinlich ist es richtig. Und genauso ist es mit Gott. Und das sind Naturwissenschaftler, sind da die Schlimmsten. Weil aber das ist auch richtig, die müssen die Rechnung durchrechnen. Man muss sich die Zeit nehmen, die Rechnung mal durchrechnen und zum Resultat kommen. Es reicht nicht, wenn man immer nur sagt, ja, wahrscheinlich ist X2. Also wahrscheinlich ist Gott wirklich, der gibt es wirklich und Jesus ist gestorben und so weiter. Ich glaube das, aber ich bin nicht so ganz sicher. Und darum sage ich immer zu diesen jungen Leuten, löse die Formel, tu dich erkundigen, lese Bücher, löse die Formel und komm selber zum Resultat. Und erst dann, wenn du selber zu dem Resultat kommst, dann kannst du felsenfest davon überzeugt sind. Es ist wahr. Es ist wahr. Und dann wird der Glaube ganz einfach. Am Anfang ist der Glaube einfach, oder? Aber die Formel sieht relativ einfach aus. Das ist, wenn man zum Glauben kommt, oder? Dann kann man ein Gebet sprechen und Jesus tut es und so weiter. Das ist alles mega einfach, macht Freude zum Bibellesen und so weiter. Es ist ganz schön und so, gute Gefühle, Magnum Gaudum. Und dann plötzlich wird es ein bisschen komplizierter. Und am Schluss, ich glaube, ich darf das so sagen, ich bin schon am Schluss angekommen. Also am Schluss x gleich 2. Für mich ist der Glaube wieder ganz etwas Einfaches. Gott muss sich nicht jeden Tag beweisen, dass er wirklich da ist und dass es ihn wirklich gibt. Es ist für mich wieder ganz einfach geworden. Ich kann mit dem einfach reden. Und manchmal werden Gebete erhört, manchmal werden sie nicht erhört. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das war ein grosser Exkurs, habe ich gar nicht aufgeschrieben. Aber es ist mir gesagt worden, die Predigt ist eigentlich kurz heute. Aber ich finde es wichtig. Und wenn du gerade am Formeln lösen bist, dann mach den Weg bis zum Schluss. Kürze nicht ab und sag einfach, ah, die sagen dir alle, es ist wahr, der Glauben und so. Ja, dann glaube ich es halt auch. Das ist zu wenig. Du musst wissen. Du musst selber unterstrichen haben. Es geht nicht aus. Aber hab auch die Demut, dass Gott grösser ist als du. Es gibt noch einen anderen, es gibt ganz entklärte Menschen in der Bibel, das ist der Paulus, hochintelligent und gebildet. Und der hat auch die Gleichung gelöst und er frohlockt. Im Römer 11. Wie wunderbar ist doch Gott, wie unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Denn wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Und wer hat Gott jemals so viel gegeben, dass Gott ihm etwas zurückerstatten müsste? Denn alles kommt von ihm, alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in Ewigkeit. Amen. Der Paulus hat den objektiven Satz aus dem Jesaja persönlich werden lassen. Der ist durchgebrochen und hat verlockt. Es ist so. X gleich 2. Es ist so. Es ist so einfach. Eben, dass die drei Magier, dass es drei Magier gewesen sind, Leute, die beim Matthäus erwähnten Geschenk nach, Gold, Weihrauch und Myrrhe, und dass Magier aus dem Morgenland gekommen sind, macht eins klar. Sie sind Heide gewesen. Sie sind keine Juden gewesen, sie sind Heide gewesen. Menschen, die von weit her von einem hell leuchtenden Stern zum Ort vom Heilsgeschehen geführt worden sind. Heiden, die sich von der Geburt von Christus anrühren lassen haben. Und die ganz offensichtlich besser als viele andere begriffen haben, wer da in Bethlehem in der Krippe gelegen ist. Im Laufe der Jahrhunderte haben sie die Namen Kaspar, Melchior und Balthasar bekommen. Und diese drei Figuren sind verschiedenen Erdteilen zugeteilt worden und bestimmten Lebensalter. Als Zeichen dafür, dass die Heilsbotschaft keine Grenzen kennt. Also nicht nur Hirten und Magier, sondern unter den Magier, unter den drei Magier aus allen Kontinenten, aus allen Altern, alle sind eingeladen in der Krippe. Im Unterschied zu den Hirten sind die Magier wochenlang unterwegs gewesen, bis sie schließlich Bethlehem erreicht haben. Und dann steht, sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die Hirten haben das, was sie erlebt haben, was geschehen ist, zuerst müssen für sich verarbeiten und haben Gott erst nach ihrer Rückkehr angebetet. Die Magier hingegen haben sich intensiv auf die Begegnung mit Jesus vorbereitet, wochenlang auf ihren Kamel. Dort angekommen sind sie innerlich bereit gewesen, auf den Knie das Kind anzubeten. Anbetung ist Wissen, mit wem man es zu hat. Das ist Anbetung. Das ist die Definition von Anbetung. Wissen, mit wem man es zu hat. Die Hirten und die Magier haben gewusst, mit wem das ist dazu hat. Der Messias ist geboren. Wir beten das an, was auf unserem Thron sitzt. Anbetung ist also Ausdruck von dem, was Gott, dass Gott auf meinem Lebensthron sitzt. Genau das ist das Ziel von einer Begegnung mit Jesus. Meno, das ist das Ziel vom Menschsein. Anbeten ist das Ziel vom Menschsein. Ist der tiefste Sinn vom Menschsein, ist Arbeiter sein, von Gott. wissen, mit wem man es zu tun hat, in dieser Beziehung stehen. Bei den Magiern hat die Anbetung auch aus materiellen Geschenken bestanden. Sie haben Geld gehabt. Allerdings haben sie sich damit nicht können irgendeinen Vorteil bei Jesus kaufen. Es ist lediglich ein Ausdruck davon, dass Anbetung unser ganzes Leben umfasst. Die Hirten und Magier sind ein Bild dafür, dass die ganze Bandbreite von Menschen bei Jesus hoch willkommen ist. Unabhängig vom Ansehen, vom Einkommen, vom IQ, vom Alter, von der Staatszügigkeit, vom Gesundheitszustand. Du und ich, wir sind willkommen. Wer dem Jesus offen und ehrlich begegnet, wird früher oder später zum Anbeter Gottes. Er lebt nicht mehr selbstzentriert, sondern Christuszentriert. Nicht mehr er ist der Mittelpunkt von seinem Leben, sondern Gott sitzt auf dem Thron. Der Mensch findet in seine tiefste Bestimmung inne. Von den Magier heißt es, als es Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen sie jedoch auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück. Der Satz, ich zeige noch ein bisschen, der Satz hat eine geografische, aber auch eine symbolische Bedeutung. Wer Jesus begegnet, verlässt seine ausgetrampelten Pfade und geht auf einen neuen Weg. An Weihnachten kommt Gott in Jesus zu uns. Wer ihn aufnimmt, findet so Weg, Wahrheit und Leben. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Ich bin so fasziniert, Jesus, dass du auf die Welt gekommen bist. Dass du als Kind in deiner Krippe gelegen bist und dass die Hirten das Zeichen dürfen erkennen. Ich möchte dir Danke sagen, dass du dich auch heute noch mit Zeichen und Wunder offenbaren tust. Und ich möchte dir auch Danke sagen, dass du dich auch in der Naturwissenschaft, in der Bildung zeigen tust. Dass das kein Widerspruch ist. Intellektuell und gebildet sein und dich als König zu kennen und dich anzubeten. Du weißt, wer da innen was braucht. Du weißt, wer ein Zeichen und wer ein Wunder braucht. Ich bitte dich im Namen Jesu, Vater im Himmel, dass du deinen Menschen das Zeichen und Wunder schenkst. Und Vater im Himmel, du weißt auch, wo die Menschen sind, die vielleicht intellektuelle Zweifel haben. Die vielleicht gestrauchelt sind beim Lösen von dieser Gleichung. Ich möchte dich von Herzen bitten, dass sie es weiterfahren. Dass sie ganz am Boden gehen von dem Becher und dich dürfen erkennen. Herr, offenbar du dich ihnen. Zeig du ihnen, wer du bist. So dass wir alle miteinander hier innen dürfen zu Arbeiter werden von dir. Zu Arbeiter. Als Zeichen von dem, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Dass du Gott bist, dass du Messias bist, dass du König bist, dass du der König aller Könige bist, das Alpha und Omega. Dass du auf die Welt gekommen bist, um uns zu retten. Danke dir von Herzen dafür. Amen.